Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. So haben wir uns gegrüßt zu Beginn dieses Gottesdienstes. Und ich habe das so empfunden, es war jetzt zwar nicht übermächtig laut und strahlend und wie auch immer, aber es war eine doch ganz normale, wie eine gewohnte Reaktion. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist uns ein Stück weit selbstverständlich, dass das so ist. Wir haben Hinweise auf Bücher gekriegt heute Morgen. Und solche Bücher werden in aller Regel ja nicht umsonst geschrieben, denn Bücher werden ja nur geschrieben, wenn es Leute gibt, die sich für so ein Thema interessieren und die das dann auch kaufen. Und wenn das nicht der Fall wäre, würden sicherlich nicht viele Bücher geschrieben werden. Und dass man sich mit der Auferstehung auseinandersetzt, das zeigt doch, dass das ein zumindest interessantes Thema ist. Vielleicht ein schwieriges Thema, ein Thema, wo eine ganze Menge Fragen dabei aufkommen, bei diesem Thema. Wenn schon die Christen sich damit auseinandersetzen und überlegen und fragen, und es gibt viel, viel mehr aus anderen Religionen, aus dem Atheismus, dass das, was die Christen glauben, hinterfragt wird, dass man dem kritisch gegenübersteht und sagt, Auferstehung, ja, das ist doch Unfug, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich glaube, also mir geht das zumindest immer so, und ich will jetzt hier keinen manipulieren von der Kanzel aus, aber ich unterstelle das trotzdem einfach mal, dass das wahrscheinlich doch jedem von uns so geht, dass wir alle da schon mal vor diesem Erlebnis Ostern gestanden haben und gesagt haben, ja, kann das denn wirklich so sein, wie uns die Bibel das berichtet? Ich glaube es von Herzen, ich will es von Herzen glauben. Und trotzdem, sobald ich anfange nachzudenken, kommen doch wieder die Fragen an der einen oder anderen Stelle. Und es ist vieles so wunderbar, so unverständlich. Es kam jetzt die Tage der Film Die Passion. Ich weiß, ich bin da ein bisschen zu spät. Ich habe mich damals davor gedrückt, als er im Kino war. Ich habe gesagt, ich tue es mir nicht an, weil immer so die Rede davon war, wie brutal das alles gewesen sei. Und jetzt lief er im Fernsehen und dann habe ich mir doch mal angeguckt, diesen Film. Und dann steht man da vor einer Schilderung, die ich für doch sehr, in fast allem sehr, sehr realistisch halte. Gewisse Fragen kann man vielleicht immer haben. Und dann stehst du da, ja, kann das wirklich sein? Und dann hat man Fragen an Ostern. Wir wollen heute Morgen eine Geschichte lesen, wo auch Fragen gestellt werden. Wo ein Mensch Fragen stellt in der Begegnung mit Jesus. Wer mitlesen möchte, im Johannesevangelium Kapitel 20, ab Vers 11 lese ich vor. Maria aber stand draußen am Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich vor in das Grab. Und sie sieht zwei weiß gekleidete Engel da sitzen, einen zum Haupt und einen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sagen zu ihr, Frau, warum weinst du? Und sie sagt zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten wandte sie sich um und sieht Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagt zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgetragen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann werde ich ihn wiederholen. Jesus sagt zu ihr, Maria. Da erkennt sie ihn und sagt sie ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Und Jesus sagt zu ihr, halte mich nicht fest oder halte mich nicht auf, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen. Geh aber zu den Brüdern und sage ihnen, ich steige hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Und das hat er gesagt. In der Bibel passieren ganz wesentliche Dinge, oft in Augenblicken, wo es sehr, sehr still ist. Wo Menschen alleine sind, wo nicht die große Masse tobt und tost, sondern wo Menschen zur Ruhe gekommen sind. Zeit haben, mal innezuhalten, mal nachzudenken, Zeit haben, auch wirklich mal hinzuhören. Und diese Situation hier am Grab ist sicherlich auch so eine Situation. An einem Grab ist man automatisch ruhig und nachdenklich. Erst recht in einer solchen Situation. Und Maria steht an diesem Grab in ihrer Stille, verzweifelt und weinend, so müssen wir sie uns sicherlich vorstellen, völlig hilflos und hoffnungslos. Das war sie sicherlich von vornherein schon, als sie zum Grab gegangen ist. Aber dann auch noch dieses, dass der Grabstein plötzlich weggerollt ist, dass der Leichnam plötzlich nicht mehr da ist. Da tauchen plötzlich Leute auf, die sie nicht einordnen kann. Die sagen Dinge, die sie verwirren. Ich glaube, man kann sich das gar nicht dramatisch genug vorstellen, was in dieser Maria von Magdala in diesem Moment umgegangen ist, was sie gefühlt haben mag. Es war schon alles schlimm genug und jetzt auch noch das, dass ihr letztlich dieser letzte Abschied, diese Trauerarbeit, die sie am Grab vielleicht leisten wollte oder bestimmt leisten wollte, dass ihr das plötzlich auch noch verwehrt erschien. Der Leichnam war nicht mehr da. Das Grab war geschändet. Das, was ja eigentlich vermieden werden sollte. Deswegen auch die römischen Wachen vor diesem Grab standen. Nicht einmal das ist ihr mehr geblieben. Sogar der Leichnam Jesu ist verschwunden. Und dann begegnet sie diesen beiden Engeln, die im Grab, in dieser Grabhöhle sitzen. Und die fragen, Frau, warum weinst du? Sie dreht sich um, sieht Jesus, erkennt ihn nicht, denkt, ja, das ist der Gärtner oder wie auch immer. Sie kann das gar nicht einordnen und auch er fragt, Frau, warum weinst du? Was eine Frage am Grab. Warum weint man da? Aber ich denke, das ist sicherlich ganz bewusst gemacht, absichtlich, so gesagt und so gefragt, dass Maria sich selbst diese Antwort geben muss, dass sie nicht einfach von oben gesagt kriegt, ja, ist schon klar, du weinst, weil jetzt hier Jesus gestorben ist, sondern dass sie sich selbst diese Frage beantworten muss, selbst dazu stehen muss, zu dieser Antwort, warum weine ich, warum klage ich? Sie steht da, sie sieht diese beiden Engel, die sie fragen. Sie sieht das leere Grab und das hat ihr in dem Moment nichts zu sagen. Die Engel fragen sie, warum weinst du denn eigentlich? Und auch das hat ihr nichts zu sagen. Dann dreht sie sich um und sie sieht Jesus und erkennt ihn nicht. Und er fragt nochmal, warum weinst du? Und auch das hat ihr im ersten Moment überhaupt nichts zu sagen. Sie ist, so wie es ausschaut, völlig gefangen von ihren Gedanken, von ihren Hoffnungen, die sie begraben musste und von ihrem ja selbstverständlichen Denken darüber, dass der Tod gewonnen hat, dass die Bewegung von Jesus niedergeschlagen haben, jetzt gewonnen haben. Das überwiegt sicherlich in ihrem Herzen. Und auch ihre Zukunft ganz persönlich, das, worauf sie die letzten Jahre gesetzt hatte, das ist mit einem Atemzug ausgelöscht, nicht mehr da. Warum weinst du? Ich denke, Jesus geht hier sehr, sehr seelsorgerlich mit der Maria um, dass er ihr die Chance gibt, nachzudenken, mal einen Moment zu sich zu kommen, innezuhalten und nachzudenken über das, was geschehen ist und nicht einfach nur dem Schmerz vielleicht freien Raum zu lassen, einen klaren Gedanken zu fassen. Und ich stelle mir diese Frage aus dem Mund Jesu sehr liebevoll vor, sehr zielgerichtet, weil er etwas bewirken, etwas bewegen wollte in dieser Frau. Sie hätte dann sicherlich losbrechen können und erzählen können, all das, was sie vielleicht erwartet hat, dass Jesus ihr Herr geworden ist, ihr Licht, ihr Weg, auf dem sie folgen wollte, was Jesus ihr alles bedeutet hat. Das schreckliche Ereignis, dass er leiden musste, dass er sterben musste, wie fürchterlich das auch für sie war. Dass sie gerne geholfen hätte und nicht konnte, dass da überhaupt keine Chance war, irgendetwas zu bewegen, irgendetwas zu tun. Das ist ihr sicherlich alles durch den Kopf gegangen. Warum weinst du? Es war alles so, ja, so vorgegeben. Es war nichts dagegen auszurichten. Warum weinst du? Weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Der Leichnam Jesu ist nicht da, sie kann nicht trauern. Warum weinst du? Wen suchst du? Fragt Jesus weiter. Die Frage wird vielleicht so ein bisschen spezieller. Wen suchst du? Den Leichnam hat sie gesucht. Diesem Jesus, dem sie nachgefolgt ist. Maria beantwortet die Frage jetzt einfach erstmal so, wie sie sie versteht, so wie sie sie aus ihrer Perspektive wahrnehmen muss und auch nur wahrnehmen kann. Den, der hier begraben ist, den suche ich. Und wenn du ihn fortgetragen hast, dann sag mir, wo er ist, dann gehe ich hin und dann hole ich ihn wieder. Irgendwie, wenn man über den Satz mal nachdenkt, völlig absurd eigentlich. Sie denkt, er hat ihn weggetragen und sie wird ihn dann verraten, um ihn dann wieder zu holen. Ich finde das eigentlich ein bisschen verwunderlich, diesen Gedanken, den sie da äußert. Und es zeigt vielleicht auch ihre Verwirrung einfach, dass sie das alles gar nicht wirklich einordnen kann. Wen suchst du? Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, eine Frage, die wir uns sicherlich auch zu Ostern ganz bewusst einmal stellen können. Wen suche ich? Wenn ich an Ostern denke, wenn ich Ostern feiere, wenn ich hier zu einem Gottesdienst komme, wen suche ich? Bin ich auf der Suche? Habe ich eine Erwartungshaltung, wenn ich zum Gottesdienst gehe? Ich glaube, diese Frage, die Jesus hier anspricht, wen suchst du, wen oder was suchst du? Das ist so diese Frage nach der ganz tiefen Sehnsucht, die in uns drin steckt und die wir vielleicht manchmal gar nicht so wirklich beantwortet haben. Maria, eigentlich wie aus der Pistole geschossen, meinen Herrn, den suche ich. Das Drumherum ist völlig unklar und sie versteht es nicht, aber ihren Herrn, den sucht sie. Sie hat diese Sehnsucht nach Jesus. Irgendwie hat man so den Eindruck, deswegen stand sie sicherlich auch am Grab, dass dieser Jesus, das war die tiefste Sehnsucht ihres Lebens. Da gingen ihre ganzen Gedanken, ihre Gefühle, ihre Sehnsucht in diesen Augenblicken hin. Ihr ganzes Leben war darauf zentriert. Und doch, sie sucht zwar Jesus, aber sie sucht ihn dann auch wieder nach ihren eigenen Vorstellungen. Sie sucht den Leichnam. Und sie ist in diesem Moment gar nicht offen für anderes. Wer kann ihr das verdenken? Ich wäre sicherlich auch nicht gewesen. Sie stellt diese Frage, sie beantwortet diese Frage logischerweise nach ihren Vorstellungen, nach dem, was in ihr Denkschema ebenso reinpasst. Sie sucht Jesus, den sie als tot erwartet, den irgendjemand gestohlen haben muss, irgendwo hingebracht haben muss. Ihre eigenen Vorstellungen. So sollte Jesus sein, so sollte die Situation jetzt sein und dann für sie irgendwie zu handeln, irgendwie Verfügbarkeit kommt da für mich so ein bisschen zum Ausdruck. Und ich glaube, vielleicht geht es uns oft in unserem Leben so, dass wir das Eigentliche, das hinter den Dingen steht, oft gar nicht so richtig wahrnehmen, weil unsere eigenen Vorstellungen von Gott, unsere eigenen Vorstellungen von Jesus so festgelegt sind, dass wir das, was er uns zu sagen hat, dass wir die Art, wie er uns begegnen möchte, oft gar nicht so recht wahrnehmen. Wen suchst du? Das ist eine ganz entscheidende Frage und auch entscheidend, wie wir sie im Endeffekt beantworten. Suche ich einen Glauben, suche ich einen Jesus, den ich mir schon zurecht gezimmert habe, der irgendwie schon vor mir steht, wo ich schon alles genau weiß, wie es zu sein hat? Oder suche ich einen Jesus, bei dem ich offen bin, dass der vielleicht völlig anders sein könnte, mit mir reden könnte, als ich das erwarte? Ich lese zurzeit ein Buch von dem Harpe Kerkeling, wo er seinen Weg auf dem Jakobsweg beschreibt. Ich finde das sehr interessant. Auf der einen Seite sehr unterhaltsam, aber auch an der einen oder anderen Stelle auch tiefgründig. Und er beschreibt sich selbst in diesem Buch als einen Menschen, der buddhistisch, christlich, atheistisch, so alles irgendwie so ein bisschen ist. Und der auch nach allen Richtungen irgendwie offen ist. Und er hat sich auf diesen Weg gemacht, um Gott zu finden. So eine ganz allgemeine Vokabel eigentlich, ohne konkrete Vorstellungen. und was er auf diesem Weg dann erlebt, vor allem mit anderen Menschen auch, die ihm Dinge sagen, das macht einfach deutlich, ich muss an der richtigen Stelle auch gucken. Nur diese Frage, nur diese Sehnsucht allein in meinem Herzen, die reicht letztlich nicht aus, um eine eindeutige und eine klare Antwort zu bekommen. Wen suche ich? Suche ich wirklich den Gekreuzigten und den Auferstandenen? Der eben so ganz anders ist, als wir uns das vorstellen, als das in unseren Kopf, in unsere Gedankenwelt hineinpasst. Suche ich wirklich den? Bin ich bereit, Jesus so anzunehmen, wie er mir von Gott in der Bibel geschildert wird? Oder ist er nur der, wie ich in mir selbst zurecht denke? Wen suchst du? Wen suchen wir? Ist es der Jesus, der uns in der Bibel vorgestellt wird? Ist es der Jesus, der wirklich gelitten hat für uns, für dich und für mich und der auferstanden ist um unsretwillen? Und noch eines finde ich an dieser Geschichte sehr, sehr interessant. Jesus fragt Maria, wen suchst du? Aber es kommt in dieser Geschichte eigentlich sehr klar raus, dass auch Jesus auf der Suche ist. Und ich möchte einfach hier aufgrund dieser Geschichte die Frage stellen, wen sucht Jesus? Die Maria ist durcheinander, sie kann vieles nicht einordnen. Und sie kann auch diese ganz entscheidende Frage, wen suchst du, wo ist deine Hoffnung fixiert, was ist deine Sehnsucht, auch die kann sie nicht so wirklich eindeutig beantworten, weil ihr der entscheidende Schritt zu diesem riesigen Wunder der Auferstehung, weil er dir fehlt. Aber in dem Moment, wo sie da anfängt, irgendwie zu reden und zu überlegen, wie könnte es weitergehen, was könnte ich tun, in dem Moment beendet Jesus dieses Gespräch oder bringt es auf den Punkt. Und für mich ist eigentlich in dieser ganzen Geschichte dieses eine Wort das alles Entscheidende. Da, wo Jesus einfach sagt, Maria. Ich glaube, in diesem einen Wort läuft im Endeffekt hier alles zusammen, weil einfach deutlich wird, dass Jesus die Maria sucht in diesem Moment. Dass ihre Erkenntnis oder ihr Glauben oder wie auch immer gar nicht so das Entscheidende erstmal ist. Sie hatte ja die Sehnsucht nach Jesus. Aber Jesus kommt auf sie zu, er spricht sie an. Und erst in diesem Moment, wo Jesus Maria anspricht, und das haben wir ja oft gerade in diesen Geschichten der Begegnung des Auferstandenen mit den Jüngern, erst in dem Moment, wo Jesus die Menschen anspricht, das Brot bricht, irgendetwas tut, in dem Moment erkennen sie ihn, in dem Moment wird das plötzlich alles klar. Und auch hier, Jesus spricht Maria an, er nennt sie beim Namen und plötzlich versteht sie, was hier passiert. Ich habe am Anfang gesagt, entscheidende Dinge in der Bibel geschehen oder entscheidende Dinge zwischen Gott und Menschen geschehen in der Regel in der Stille. Mal ganz ketzerisch gedacht, wenn Jesus einen guten PR-Manager gehabt hätte, der hätte vielleicht gesagt, zur Auferstehung, auf nach Jerusalem, in den Tempel, zeig dich da mal allen, die dich ans Kreuz geschlagen haben. Der Pilatus soll mal sehen, dass er den Fehler seines Lebens gemacht hat. Halt da mal eine feurige Rede und sag's mal allen. Aber diese ganzen Auferstehungsgeschichten, also die Begegnungen hinterher, alles irgendwie im Stillen, im kleinen Rahmen, mit den wenigen entscheidenden Menschen, die Jesus wirklich geliebt haben und wo Jesus auch wirklich auf Vertrauen und auf Glauben setzen konnte oder das erwarten konnte, dass ihm das entgegengebracht wird. Jesus geht da ganz souverän damit um. Er hat die große Masse an der Stelle nicht nötig, sondern er begegnet den einzelnen Menschen, die ihn auch vorher schon geliebt haben und die bei ihm waren. Jesus sucht die demütigen und zerbrochenen Herzen. So heißt es mal im Alten Testament. Und die hat er in seinen Jüngern gefunden. Die hätte er unter den Römern, unter den hohen Priestern sicherlich nicht gefunden. Und diesen Menschen zeigt sich Jesus. Und da wird vielleicht da stellt Jesus dieser Maria die gleiche Frage. Jesus sucht, so wie Gott von Anfang an gesucht hat. Das ist doch schon die Frage, die Gott im Paradies stellt. Adam, wo bist du? Da fing Gottes Suche im Endeffekt schon an, dass er uns Menschen nachgeht und wo die Sehnsucht Gottes nach uns zum Tragen kommt. Die Frage an uns heute Morgen, wen sucht Jesus heute hier unter uns? Wem möchte er ganz neu begegnen und diese Realität der Auferstehung ganz neu lebendig machen und uns sagen, oder dir sagen, ja, ich hab dich lieb von ganzem Herzen. Welcher Frau, welcher Mann, welches Kind, welcher Jugendliche. Wir stehen alle hier vor Jesus und er sucht uns, er möchte uns begegnen. Er hat die Maria beim Namen gerufen, er hat das immer wieder getan. Und in einem meiner Lieblingsverse auch, aber wahrscheinlich einfach, weil es ein sehr bekannter Vers ist, da wird es im Alten Testament ja mal so formuliert, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Da ist Israel gemeint. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist genau das, was der Maria hier in diesem Augenblick passiert. Jesus geht auf sie zu, er ruft sie beim Namen und damit ist eigentlich ihre Suche und ihr Fragen zunächst mal beantwortet. In der Gegenwart Jesu ist plötzlich alles klar. Jesus hat sie beim Namen gerufen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir, so hat Jesus das mal gesagt. Die, die ihn wirklich lieben, die, die sich vor ihm demütigen, die hören auch seine Stimme und die erkennen ihn. Und denen hat Jesus sich gezeigt. Genauso spricht Gott heute Menschen an, ruft er uns beim Namen und ruft uns in seine Nachfolge. Ich glaube, Ostern stellt viele Fragen, die wir mit Logik und Verstand im Endeffekt gar nicht beantworten können, aber viele Fragen, die einfach mit Gott und mit unserer Existenz verbunden sind, wo Gott uns in seine Gegenwart ruft und uns einfach deutlich macht, bei ihm ist es gut und bei ihm sind wir gut aufgehoben. Amen.